Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Dörte Hinrichs herzlich willkommen zum Osterspaziergang. Wir fangen heute schon eine halbe Stunde früher an als sonst und haben so mehr Zeit für ausgedehnte Wanderungen. Mit fantastischen Ausblicken unter anderem auf den Bodensee oder mit Sumpfschuhen an den Füßen durch einen Nationalpark in Estland. Vorher werden wir aber noch weiter in die Ferne schweifen, denn wir verfolgen, welche Spuren das vor 20 Jahren erschienene Buch Eat, Pray, Love auf Bali hinterlassen hat. Und beginnen werden wir gleich dort, wo die Wiege der Menschheit liegt, in Südafrika. Heute genießen wir einen sonnigen Ostermontag, aber als in den letzten Tagen das Wetter doch sehr wechselhaft war, da hat es einen gedanklich oder auch tatsächlich in den warmen und sonnigen Süden gezogen. Vor allem Südafrika steht hoch im Kurs. Und lebenswert war es da auch schon früher. Denn im Süden des afrikanischen Kontinents, da tummelten sich vor 2 bis 3 Millionen Jahren gleich mehrere Menschenarten. Von einigen sind versteinerte Knochen erhalten, die so spektakulär sind, dass ihr Fundort, ein gewaltiges unterirdisches Höhlensystem, mittlerweile auch UNESCO-Welterbestätte ist. Michael Stang war mit seinem Mikrofon in der Wiege der Menschheit und nimmt uns mit auf eine Reise zu unseren Vorfahren in der Frühzeit.
Wem die Hektik der Hauptstadt Pretoria oder der Metropole Johannesburg zu viel wird, kann eine Reise nach Maropeng buchen. Dort, nur gut eine Stunde Fahrzeit von den beiden Städten entfernt, ist das Maropeng Visitor Center.
Okay, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Keketso. Ich werde Sie die nächsten etwa 30 Minuten durch Maropeng führen und Sie werden Faszinierendes über die Wiege der Menschheit erfahren.
Maropeng ist Setswana, eine der 11 offiziellen Sprachen Südafrikas und bedeutet zu seinen Wurzeln zurückkehren. Und darum geht es bei dieser Tour. Eine kleine Reise in unsere Vergangenheit. Doch Vorsicht, mahnt der Guide. Nicht nur Menschen genießen die Wärme hier und zeigt auf ein Warnschild.
Hier gibt es viele Schlangen. Passen Sie also gut auf, wo Sie hintreten. Die Sonne scheint, also sind die Schlangen bestimmt unterwegs.
Die Reisegruppe geht auf ein imposantes Gebäude zu, das wie ein riesiger, mit Gras bedeckter Hügel aussieht. Das Maropeng Visitor Center liegt an der Grenze des mehrere 10.000 Hektar großen Geländes, das seit über 25 Jahren als Cradle of Humankind zum UNESCO-Welterbe gehört. Die Gegend gilt als weltweit ergiebigste Fundstätte von Frühmenschenknochen. Zwar sind die Nationalparks mit den dazugehörenden Freizeitaktivitäten weiter die Haupteinnahmequelle des südafrikanischen Tourismus, aber das Alleinstellungsmerkmal im afrikanischen Fremdenverkehr sind die einzigartigen und massenhaften Belege aus der Frühzeit der Menschheit. Deswegen sind Fossilientouren hier auch omnipräsent. Und da es die Geschichte aller Menschen ist, sieht man bei den Höhlentrips ein vielfältiges Publikum. Am Besucherzentrum angekommen, übernimmt Lindy Way die Führung.
Die Ausstellung ist großartig. Jedes Jahr zwischen August und Oktober kommen über 60.000 Kinder hierher. Die Ausstellung ist ein Erlebnis, eine Reise, die einen durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft führt.
In der Ausstellung blicken einen gleich mehrere Gesichter früher Menschen an. Manche sind durch ihre wissenschaftlichen Namen bekannt, andere durch ihre Spitznamen oder durch ihre spektakulären Ausgrabungsgeschichten, wie die von Homo Naledi. 2013 hatten zwei Kletterer eine schwer zugängliche Höhle entdeckt mit tausenden Knochen darin. Die Rising Star Expedition startete, bei der sich kleine, wendige und höhlenerfahrene Nachwuchswissenschaftlerinnen durch die engen Zugänge quetschten und die Fossilien bargen.
Wenn gefragt wird, wer regiert die Welt, lautet Beyoncés Antwort: Frauen. Und das beweist diese Entdeckung, dass Frauen in unserer Gesellschaft eine ganz besondere Rolle spielen. Nur Frauen konnten diese Entdeckung machen, denn um zu den Fundorten der Fossilien zu gelangen, muss man sich durch ein 18 cm breites Loch quetschen. So eng war der Raum.
Da die Höhle UNESCO-Welterbe ist, ist Sprengen verboten und nur zierliche Forscherinnen konnten die Fossilien bergen. Lindy Way schaut auf die Uhr und mahnt zur Eile. Der Bus wartet bereits. Zuvor gibt es noch einen kleinen Snack in der Cafeteria. Auf der Karte steht auch Biltong, eine Spezialität im Süden Afrikas, luftgetrocknetes Rind oder Wildfleisch. Eine gute Stunde später hält der Bus an einem Parkplatz. Ein Baum erregt bei einigen Reisenden Aufmerksamkeit, denn Webervögel nisten hier. Diese Vögel bauen aufwendige Hängenester, die hübsche Fotomotive abgeben. Dann meldet sich Howard Geach zu Bord.
Well, welcome to the Greater Cradle Nature Reserve.
Herzlich willkommen im Greater Cradle Nature Reserve. Wir bringen Gäste aus aller Welt zu drei aktiven Standorten.
From all over the world to three active sites.
Bevor die Gruppe tatsächliche Fossilien früher Menschen sehen kann, gibt es einen kleinen Einführungsfilm zu sehen.
Press the button.
Auf Knopfdruck startet der Einspieler.
Welcome to the cradle of humankind.
Über 3 Millionen Jahre lang wurden die Höhlen hier als Ruhestätten der Toten genutzt. Die Knochen sind fast das Einzige, was von unseren Vorfahren geblieben ist. Aber sie können viel erzählen. Die Geschichte der Menschwerdung. Seit über 100 Jahren wird daran geforscht, ein klareres Bild von der Humanevolution zu erhalten. Und das Bild wird umso deutlicher, je mehr versteinerte Knochen entdeckt und ausgegraben werden. Und Fossilien gibt es reichlich.
We have entered a new age of exploration.
Wir sind in ein neues Zeitalter der Erforschung eingetreten. Begleiten Sie uns auf der Erkundung einiger der wichtigsten Fossilienfunde dieser Region. Die Fossilien schreiben die Geschichte der menschlichen Ursprünge buchstäblich neu und helfen uns, die Bedeutung dieser Region für das Verständnis der tiefen Wurzeln der Menschheit in Afrika zu erkennen. Willkommen daheim.
Howard Geach erklärt, dass die Gruppe jetzt zu einem besonderen Arbeitsplatz geht. Hinter einer dicken Scheibe ist eine Präparatorin zu sehen. In weißem Laborkittel mit Schutzbrille arbeitet sie an einem fest verbackenen Gesteinsklumpen. Per Gegensprechanlage können wir mit ihr reden.
Das ist Sandile.
Hi,
Sandy.
And she is preparing.
Sie präpariert gerade einen Halswirbel aus Malapa. Das ist wahrscheinlich das seltenste Artefakt, das man auf einer Tour um die Welt sehen kann. Ein 2 Millionen Jahre alter Frühmenschenwirbel. Da haben wir ihn. Schauen Sie genau hin.
Die Präparatorin hält das Gestein sichtbar für alle in die Höhe. Der winzige Halswirbel ist gut zu erkennen. Alle wollen sehen, wie ein Puzzlestück bearbeitet wird, das das Bild der Menschheit etwas deutlicher erscheinen lässt. Doch viel Zeit bleibt nicht, mahnt Guide Anthony.
Folks, I had to be the policeman. I've got to say thank you to Howard and thank you, Grant.
Die Gruppe winkt Sandile zum Abschied, die sich sogleich wieder in ihre Arbeit vertieft. Ein paar Minuten später im Freien, wieder umgeben von Webervogelgesang, möchte Howard Geach am Ende des Tages einen Punkt klarstellen.
Wir haben uns nicht nur hier in der Wiege der Menschheit entwickelt. Das war ein panafrikanisches Ereignis. Es ist aber die Geologie der Wiege, die dazu führt, dass es diese Sammlung an Fossilien gibt.
Die Evolution der Menschheit beginnt vor 7 Millionen Jahren. Entlang des Äquators ziehen sich die dichten Wälder zurück, Savannen entstehen. Wer auf 2 Beinen laufen kann, ist im Vorteil und diese Fortbewegungsart setzt sich schließlich durch. Die ältesten bekannten Überreste früher Menschen stammen aus dem Tschad, Kenia, Tansania und Äthiopien. Vor gut 3,5 Millionen Jahren lebten aber auch schon Frühmenschen im Süden des Kontinents und vor gut 2 Millionen Jahren dann sogar verschiedene Arten gleichzeitig, teils am selben Ort. Ein paar Tage später geht es wieder mit dem Bus zu einer berühmten Fundstätte in Südafrika, nach Sterkfontein. Vom Parkplatz bis zum Ticketschalter plus Café sind es nur wenige Meter zu Fuß. Viele Besuchsgruppen aus aller Welt warten hier. Familien genauso wie Schulklassen, Touristinnen oder Seniorengruppen.
Sie befinden sich wirklich an einem ganz besonderen Ort. Wir sind in der Wiege der Menschheit. Ich lade Sie herzlich ein, sich heute von dem, was Sie sehen, faszinieren zu lassen und es zu genießen und sich dann in diesen Ort zu verlieben, so wie wir es alle getan haben. Ich denke, wir befinden uns an einem wirklich privilegierten Ort.
Gleich geht es tief in unterirdische Karsthöhlen. Besuchsgruppen, die auf dem Rückweg sind, sind deutlich an den gelben Helmen und den strahlenden Gesichtern zu erkennen. Die Vorfreude bei allen steigt. So, thank you and welcome. Noch ist unklar, wer hier die Gruppe gleich führen wird, aber alle dürfen sich schon einen Helm abholen, inklusive Haarnetz. Die finale Gruppengröße steht. Rund 30 Behelmte blicken zu Trevor.
Guten Morgen zusammen, mein Name ist Trevor. Wir werden etwa 45 Minuten bis eine Stunde in den Sterkfontein-Höhlen verbringen. Von hier aus gehen wir 200 Meter bis zum Eingang. Der tiefste Punkt liegt etwa 42 Meter unter der Erde. An einigen Stellen müssen wir uns also ducken. Es gibt einen Tunnel, der etwa 1 Meter mal 1 Meter breit ist.
In den Höhlen wurden viele Knochen gefunden. Wie sie einst dorthin kamen, ist nicht immer geklärt. Klar ist nur, gewohnt haben unsere Vorfahren nicht in den Höhlen. Es gibt keine Spuren von permanenten Feuerstellen oder Schlafnischen.
Jetzt geht es für uns von hier aus über etwa 190 Stufen in das Höhlensystem hinab. Die Temperatur sinkt dabei auf etwa 18 Grad Celsius. Angenehm kühl. Der gesamte Weg in der Höhle ist 5 Kilometer lang.
Die Stufen sind nass und rutschig. Feste Schuhe sind Gold wert. Trevor ist vorgegangen. Er wartet unten auf die Gruppe und erklärt, nachdem alle eingetrudelt sind, den Namen der Höhlen.
Die Höhlen wurden nach diesem Wasser benannt. Starke Quelle oder kräftiger Brunnen. Sterkfontein ist also tatsächlich ein Afrikaanswort.
Afrikaans, früher auch Kapholländisch oder Kolonialniederländisch genannt, ist eine der 11 Amtssprachen in Südafrika. Entdeckt wurden die Höhlen und Fossilien beim Abbau von Zement. Der erste wichtige Fund hier ereignete sich 1947. Vor mehr als 2 Millionen Jahren stürzte eine Frühmenschenfrau 15 Meter tief in die Höhle. Heute ist ihr sehr gut erhaltener Schädel unter dem Spitznamen Mrs. Pless bekannt.
Der eigentliche Name von Mrs. Pless ist Plesianthropus transvalensis. Das bedeutet so viel wie ein fast menschliches Wesen aus dem Transvaal. Das war der Name der Gegend früher hier. Aber viele Leute konnten den Namen nicht richtig aussprechen. Deshalb nannten sie das Fossil Mrs. Pless.
Heute ist klar, dass der Schädel von Mrs. Pless zur Art Australopithecus africanus gehört. Aufgrund der geringen Schädelgröße ging ihr Entdecker Robert Broom davon aus, dass es sich um den Schädel einer Frau handelt. Das ist heute nicht mehr sicher. Spätere Forschungen zeigten, dass es auch der Schädel eines männlichen Jugendlichen sein könnte. Es könnte also auch ein Mr. Place oder Master Place sein. Nach 10 Minuten gelangt die Gruppe zu einer weiteren berühmten Fundstätte.
An dieser Stelle haben wir also das vollständigste Skelett gefunden, das den Spitznamen Little Foot trägt.
Mit 3,6 Millionen Jahren ist dieses Skelett der älteste Frühmenschenfund Südafrikas.
Sie nennen es Little Foot, weil Professor Ron Clark als erster einen Fußknochen fand, der sehr klein war.
Doch klein war Littlefoot nicht, sondern mit 1,30 Meter ausgewachsen. Littlefoot gehörte vermutlich zu einer Frühmenschenfrau, deren Skelett zu 98% erhalten geblieben ist.
Aber das ist nur ein Spitzname. Wir haben einen Artnamen, Australopithecus Prometheus.
Littlefoots Knochen waren so fest im Gestein verbacken, dass es rund 20 Jahre dauerte, bis das Skelett geborgen, präpariert und bestimmt war.
Bevor wir die Höhle verlassen können, müssen wir durch einen Tunnel. Da müssen wir uns hinhocken und klein machen. Falls Ihnen das unangenehm ist, können Sie wie auf dem Hinweg die Treppe benutzen, da wir alle am selben Ort rauskommen werden. Wenn es für Sie okay ist, dann los bitte.
Nach und nach quetschen sich die entfernten Nachkommen von Mrs. Place und Littlefoot durch die Gänge. Danach beginnt der Aufstieg, der frische, warme Luft und Tageslicht verheißt. Fragen, die bleiben nach dem Rundgang durch die Höhlen. Warum spielte ausgerechnet der Süden Afrikas für unsere Frühzeit eine so große Rolle? Wie kam es, dass teils mehrere Menschenarten parallel lebten? Ob sie sich begegnet sind, ist unklar, aber wahrscheinlich. Am Ausgang steht Job Kibi, der wissenschaftliche Leiter der Sterkfontein-Höhlen.
Vermutlich haben damals so viele Menschenarten im selben Gebiet gelebt, weil die Bedingungen für ein friedliches Zusammenleben günstig waren. Viele von ihnen lebten in einem Zeitraum von 3,6 Millionen Jahren bis vor etwa 100.000 Jahren zusammen, was auf ausreichend Ressourcen hindeutet. Es gab genügend Nahrung, was den Lebensraum für sie sehr attraktiv machte. Hinzu kamen die Höhlensysteme, die ihnen Schutz und Nahrung boten.
Oder anders ausgedrückt, auch schon vor mehreren Millionen Jahren fanden es unsere Vorfahren im Süden des Kontinents lebenswert. Und wer nach den Höhlenbesuchen noch nicht genug hat, kann auch separate Touren zu weiteren Ausgrabungsstätten in Südafrika buchen oder in die großen Museen und Fossiliensammlungen in Johannesburg und Pretoria gehen.
Michael Stank war unterwegs auf einer Zeitreise zur Wiege der Menschheit vor mehreren Millionen Jahren. Und hier hören wir jetzt Südafrikas aktuelle Folk-Queen Pilani Bubu.
Go, 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 go
Das Buch oder erinnern Sie sich noch an den Film Eat, Pray, Love mit Julia Roberts in der Hauptrolle? Der kam 2010 in die Kinos und erzählt die Geschichte einer New Yorkerin, die sich selbst verliert und auf Bali wiederfindet. Was als persönliche Reiseerzählung der damals 34-jährigen Elizabeth Gilbert begann, wurde zu einer globalen Sehnsucht. Millionen Leserinnen folgten der Autorin nach Italien, Indien und schließlich nach Bali. Das 2006 geschriebene Buch verkaufte sich über 12 Millionen Mal und stand 57 Wochen lang auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste. Und als der Film herauskam, setzte ein wahrer Touristenboom auf Bali ein. Unsere Autorin Anne Krüger begibt sich nun auf die Spuren von Eat, Pray, Love zu den Orten aus dem Buch und dem Film.
Am frühen Morgen liegt das balinesische Städtchen Ubud noch im Dunst. Mopeds knattern durch schmale Straßen, Räucherstäbchen glimmen vor den Haustüren, irgendwo kräht ein Hahn. Auf den Straßen herrscht schon rege Betriebsamkeit. Die Balinesen sind früh wach, fegen ihren Hof, verkaufen kleine Reisküchlein am Straßenrand und öffnen die ersten Cafés. Dazwischen Touristinnen in Leggings, die auf dem Weg ins Yoga-Studio sind. Als Eat, Pray, Love 2006 erscheint, trifft es einen Nerv. Es ist eine Zeit, in der die Autorin Elizabeth Gilbert damals stellvertretend für viele Frauen im Westen steht, gut ausgebildet, gut verdienend und viel beschäftigt. Doch sie suchen nach mehr, sie suchen nach Sinn. Eine neue Art des Reisens entsteht, spirituell, heilsam und sinnstiftend.
Ich habe mir noch nie auch nur 2 Wochen zum Durchatmen gegönnt und mich mal nur mit mir beschäftigt.
Du willst ein Jahr aussteigen?
Ich will irgendwo hin, wo mich etwas in Begeisterung versetzt.
Ich fahre nach Italien, dann nach Indien und am Ende des Jahres bin ich auf Bali.
Das ist der Entschluss, den Gilbert am Anfang ihrer Reise fasst. Hier im gleichnamigen Film Eat, Pray, Love, der 2010 in die Kinos kam. Heute kommen Menschen mit der gleichen Sehnsucht nach Bali.
Ich habe den Film vor ein paar Wochen angeschaut, weil ich wusste, dass ich nach Bali kommen werde. Als ich den Film sah, habe ich mich selbst darin wiedererkannt.
Das ist Silvia Adina aus Rumänien. Die junge Ärztin hat ihren Job gekündigt und sich auf die Reise nach Bali gemacht.
Zurzeit lebe ich in meinem persönlichen Eat, Pray, Love-Jahr, weil dieses Jahr verbringe ich mit innerer Heilung und erinnere mich daran, wer ich wirklich bin.
Elizabeth Gilbert schreibt keine klassische Reisegeschichte. Sie schreibt von Zweifeln, von Scheitern und von dem Wunsch, nach ihrer zermürbenden Scheidung noch einmal neu anzufangen. Und Bali birgt auf dem dritten und letzten Abschnitt ihrer einjährigen Reise das Versprechen nach Heilung, Gleichgewicht und innerem Frieden. Liz Gilbert reist dafür nach Ubud, um hier knapp 4 Monate zu leben. Sie ist fasziniert von der Schönheit des kleinen Städtchens.
Umgeben von terrassierten Reisfeldern und unzähligen Hindu-Tempeln liegt Ubud im Innern von Bali, wo Flüsse durch tiefe Dschungelschluchten rauschen und Vulkane am Horizont aufragen. Lange hat man den Ort als kulturelles Zentrum der Insel betrachtet, da hier traditionelle balinesische Malerei, Holzschnitzerei, Tanz und religiöse Zeremonien beheimatet sind. Es gibt gute Restaurants und hübsche kleine Buchläden.
Die kleinen Buchläden gibt es hier immer noch. Und natürlich liegt Gilberts Roman in allen Auslagen. Der balinesische Tourismusverband berichtet, dass Eat, Pray, Love dazu beigetragen hat, die Insel weltweit als Reiseziel bekannt zu machen. Und seither sind die Besucherzahlen kräftig gestiegen. Allein im Jahr 2010, als der Film mit Julia Roberts erschien, kamen rund 2,5 Millionen Touristen nach Bali. Eine 500.000 mehr als im Jahr zuvor. Ein Wachstum, das auch dem Film zugeschrieben wird. Eat, Pray, Love bewirkte, dass die Nische New Age Tourism hier stark ausgebaut wurde. Unzählige spirituelle, Wellness- und bewusstseinsorientierte Angebote sprangen auf den Zug auf und richten sich seither gezielt an BesucherInnen, die genau diese Art von Erfahrung suchen. Es gibt Eat, Pray, Love Tagestouren zu Reisterrassen, Heilern und Tempeln. Und man kann das Haus, das im Film als Drehort dient, für 150 Euro die Nacht buchen.
So I am here in the Eat, Pray, Love House.
Am Eingang hängt ein Schild auf dem Eat, Pray, Love House und der Instagram-Kontakt steht. Durch eine typisch balinesisch geschnitzte Tür, die reich verziert und rot-golden angemalt ist, trete ich in den Garten. Wie vor mir schon hunderte andere, zum Beispiel die YouTuberin Adrian, die sich selbst ein bisschen wie Liz Gilbert in ihrer Lebensgeschichte fühlt.
This is a big deal for me.
Das ist ein großer Moment für mich. Vor 5, 6 Jahren habe ich mich scheiden lassen und seither habe ich auf meinen Eat, Pray, Love Moment gewartet. Und nun, da ich auf Bali bin, musste ich hierher kommen, um hier zu übernachten.
Steinstufen führen hinauf ins offene Haus, das in vielen Filmszenen zu sehen ist. Die Küche und das Wohnzimmer sind offen und blicken auf die grünen Reisfelder der Umgebung. Ein warmer Wind weht. Das Schlafzimmer hat bodentiefe Fensterfronten und bietet ebenfalls einen freien Blick in die Natur. In der Mitte steht ein Himmelbett mit weißen Vorhängen. Neben dem Indoor-Badezimmer gibt es zusätzlich ein Außenbad mit weißer Wanne. Gegen einen Aufpreis können Gäste sich ein Blütenbad vorbereiten lassen und dann zwischen hunderten orange- und lilafarbenen Blumenblüten baden. Ein typisches Angebot für Touristen, das man auch in vielen Spas und Hotels auf Bali findet. Durch einen Fischteich führt ein Weg zu einem typisch balinesischen Pavillon, der Bali genannt wird. Diese Pavillons findet man überall auf Bali, in Familienhöfen, in Gärten und auf Reisfeldern. Sie haben ein Dach als Schutz vor Sonne und Regen, aber keine Wände. Die Offenheit der Bali steht für die Verbindung von Mensch, Natur und Spiritualität im balinesischen Alltag und dient zum Ausruhen, Beten oder für Zeremonien. Julia Roberts Filmfigur meditiert hier in ikonischen Szenen, nachdem der Heiler Ketut Liyer ihr seine Meditation beigebracht hat.
End of day.
Am Ende des Tages praktiziere deine neue Meditation. Sehr einfach. Sitz still und lächle.
Ich fühle mich jetzt schon entspannt.
Lächle mit deinem Gesicht, mit deinem Geist, sogar mit deiner Leber.
Es gibt einen Bücherstapel verschiedensprachiger Ausgaben von Eat, Pray, Love und im ganzen Haus verteilt liegen laminierte Fotos, die Filmszenen mit Julia Roberts und Javier Bardem in den verschiedenen Räumen zeigen. Buddha- und Ganesha-Statuen, ein kleiner Schrein und andere balinesische Deko-Elemente runden das Haus ab. Auf Instagram und TikTok gibt es hunderte Videos von Frauen, die sich in der Villa inszenieren.
Das ist das Haus, in dem Julia Roberts im Film wohnte, in dem der Film tatsächlich gedreht wurde. Das Haus ist auf Airbnb. Ich poste den Link dazu in die Videobeschreibung. Jetzt lasst uns das Eat, Pray, Love Haus mal anschauen.
In Ubud entstand ein eigenes Ökosystem rund um den Eat, Pray, Love Tourismus. Doch nicht nur deswegen ist es ein attraktives Reiseziel. Das warme Klima, die tropische Natur, günstige Preise und die Freundlichkeit der Balinesen ziehen Millionen BesucherInnen aus aller Welt nach Bali. Im Jahr 2007, also kurz nach Erscheinen des Buches, lag die jährliche Zahl ausländischer Besucher bei 1,6 Millionen. Jetzt liegt sie bei 6,3 Millionen. Elemente der hinduistischen Kultur sind auf der Insel überall präsent. Tausende kleiner Tempel, kunstvolle Architektur, Einheimische in traditioneller Kleidung und farbenfrohe Opfergaben aus Blumen vor Häusern und Geschäften. Angebote zur Heilung gibt es an jeder Ecke, von verspannten Muskeln bis zum gebrochenen Herzen. Eine der bekanntesten Figuren aus Eat, Pray, Love ist der Medizinmann Kitut Liher, zu dem Elizabeth Gilbert in ihrer Bali-Zeit über Monate fast täglich geht. Sie beschreibt sein Haus im Buch so.
Es ist ein typisches balinesisches Familienanwesen. Um einen zentralen Hof herum sind verschiedene kleine, miteinander verbundene Häuser gebaut, unter deren Dächern jeweils mehrere Generationen zusammenleben. Eine hohe Steinmauer umgibt das gesamte Grundstück. Im hinteren Teil des Areals befindet sich ein Tempel. Da sitzt Kitut Liher, der alte Medizinmann, in seinem Sarung und seinem Polohemd. Kitut wendet mir sein wohlwollendes, fast zahnloses Lächeln zu. Und das hat etwas ungeheuer Beruhigendes. Denn ich habe mich nicht getäuscht. Er ist wirklich außergewöhnlich. Sein Gesicht ist eine aufgeschlagene Enzyklopädie der Güte.
Liz Gilbert verbringt täglich mehrere Stunden beim Heiler und beobachtet, wie Kitut seine überwiegend balinesischen Patienten behandelt. Zu ihm kommen, so schreibt sie im Buch,
Bauern und Geschäftsleute darunter, Väter und Großmütter, Eltern mit Babys, die ihr Essen nicht bei sich behielten, und alte Männer, die von Flüchen und Verwünschungen verfolgt wurden. Es gab junge Männer, hin und her gerissen zwischen Wut und Gelüsten, und junge Frauen, die sich nach einer Liebesheirat sehnten. Alle aus der Balance geraten. Alle auf der Suche nach Wiederherstellung des Gleichgewichts.
Auch heute, 20 Jahre später, kommen BesucherInnen in Kitut Liers Spirit House, wie der Ort jetzt heißt und wie ich draußen am Eingangsschild lesen kann. Kitut selbst ist 2016 gestorben. Aber sein Sohn, Nioman, ist in die Fußstapfen des Vaters getreten und hat aus der Heilung ein florierendes Geschäft gemacht. Das Klientel im Spirit House hat sich nach Erscheinen von Buch und Film verändert. Schon im Jahr 2010 beschreibt eine britische Journalistin im Time Magazine ihre Erfahrung dort so. Heutzutage werden Busladungen amerikanischer Pauschaltouristen in Liers Dorfanlage außerhalb von U-Boot abgesetzt, um sich von seinen eigenwilligen spirituellen Ratschlägen inspirieren zu lassen. Langes Anstehen beim Weisen ist üblich.
Ich werde jetzt zum Handlesen bei Kitut gehen. Ich bin so aufgeregt.
Im Buch wirken die Begegnungen mit dem Heiler wie intime Momente mit einem Menschen, der außergewöhnliche Heilkräfte hat. Vor Ort fühlt sich das heute anders an. Im Spirit House gibt es jetzt eine Rezeption, vor der Menschen anstehen. Man muss sich registrieren und bezahlen. 300.000 Rupia für einmal Handlesen oder eine Segnung. Umgerechnet sind das ca. 16 Euro. Für TouristInnen womöglich nicht viel, doch für balinesische Verhältnisse schon. Das Durchschnittsgehalt eines Balinesen liegt bei 8 Euro am Tag. Darum verwundert es nicht, dass nur Touristen in der Schlange stehen. Es ist 9 Uhr morgens. Kitut Liers Spirit House hat gerade geöffnet und es kommen im Minutentakt Interessierte an der Rezeption an.
Do you want to guess from reading? Yes, one person?
Yeah. Wollen Sie zum Handlesen? Nur eine Person? Sie müssen aber ungefähr eine Stunde warten. Aktuell ist Nummer 1 dran und Sie sind Nummer 6. Ist das okay? Das Handlesen dauert pro Person 10 Minuten.
Anschließend bekommt man eine Nummer und einen Sarong, also ein großes farbiges Tuch, das man sich um die Taille bindet und das die Beine bis zu den Füßen bedeckt.
Ich gebe Ihnen nun einen Sarong. Den brauchen Sie, bevor Sie die Handlesesitzung bekommen. In der Kultur Balis ist es wichtig, einen Sarong zu tragen, bevor man in einen Tempel oder zu einem heiligen Ort geht.
Im Sarong eingekleidet, gehen die Besucher um die Ecke, setzen sich ins Café oder in den Garten und warten. Menschen aus aller Welt sind hier. Weiter hinten im Garten steht ein mehrstöckiges Gästehaus. Zimmer werden vermietet, Essen wird in einem kleinen Café verkauft und für 100.000 Rupia, also ca. 5 Euro, kann man den Pool benutzen. Hier im Garten sitzen die Wartenden, bevor sie aufgerufen werden. Die Begegnungen mit dem Heiler sind kurz und was gesagt wird, klingt ziemlich allgemein. Dinge, die fast immer passen oder die man gern hört.
Very intelligent, very creative, too many ideas, sometimes only, same like me, too much thinking.
Yeah.
Don't negative thinking, too much thinking, good, if positive thinking. You do yoga, meditasi, normally the God bless you, everything lucky for you.
Man sei schlau und kreativ und habe viele Ideen. Doch man denke zu viel nach. Es wäre besser, weniger zu grübeln. Man solle Yoga und Meditation machen und man werde glücklich sein. Das sagt der Medizinmann zu einer jungen Frau aus Amerika, die ihre Begegnung als YouTube-Video hochgeladen hat und ähnlich Schmeichelhaftes liest Ketut auch in meiner Hand.
Du hast eine sehr klare und lange Lebenslinie. Dein Leben ist bereits gut. Du bist nicht traurig, du bist glücklich, so wie jetzt. Du wirst 90 oder 91 Jahre alt. Ich sehe an deiner Linie, dass du sehr professionell bist. Deine Glückslinie zeigt, dass du, egal was du machst, sehr erfolgreich, bekannt und professionell sein wirst. Du bist sehr klug. Wenn du nicht klug wärst, könntest du nicht als Journalistin arbeiten. Und ich sehe, dass du sehr kreativ bist, sehr intelligent und sehr klug.
Auch Mia und Silvia, mit der ich nach ihrer Handlesesitzung im Garten spreche, prophezeit der Heiler, dass wir 90 Jahre alt werden.
Er hat mir gesagt, dass ich 90 Jahre alt werde. Also habe ich noch 63 Jahre vor mir, um zu leben und das Leben zu genießen. Ich glaube, er konzentriert sich wirklich darauf, dir die guten Dinge in deinem Leben zu sagen.
Das sind schöne Aussichten, die sowohl ich als auch viele andere hören, die hier zum Handlesen gekommen sind. Die Frauen, mit denen ich anschließend spreche, sind beeindruckt. Sie fühlen sich gesehen, berührt, bestärkt. Vielleicht, weil sie gute Dinge hören. Oder weil allein die Reise hierher schon Teil ihrer gesuchten Heilung ist.
Ich komme aus Rumänien und zurzeit lebe ich in meinem persönlichen Eat, Pray, Love-Jahr. Deshalb bin ich hier, um das Handlesen auszuprobieren. Und ich finde, das ist genau das Richtige, wenn man nach Bali kommt.
Ich kannte den Film. Und als wir beschlossen haben, nach Ubud zu kommen, habe ich gesagt, das müssen wir machen. Es ist eine großartige Erfahrung. Es bedeutet mir sehr viel. Also war es wirklich eine gute Entscheidung.
Die beiden 27-jährigen Medizinerinnen Silvia und Valentina aus Rumänien kommen gerade aus ihrer Handlesesitzung mit Nioman Lier. Im Hintergrund wird die nächste Person zu ihrer Sitzung aufgerufen. Die spirituelle Suche wirkt auf mich in diesem Moment wie eine Massenabfertigung, eine Bühne, auf der Erwartungen bedient werden. Und doch gehen die Menschen nicht enttäuscht weg, viele bleiben überzeugt. Ich frage, wie ihre Erfahrung beim Handlesen war.
Wirklich gut. Es waren gute Nachrichten für mich. Es war interessant. Ich war überrascht, aber im positiven Sinne.
But in a happy way. It was.
Ich meine, es waren viele gute Dinge dabei, aber nichts wirklich Neues. Er hat mich nur noch mehr daran glauben lassen.
Interessant. Ich bin überrascht von dem, was er gesagt hat, von dem, was er gesehen hat. Das gibt mir Hoffnung.
Die Freundinnen sind schon seit über einer Woche zusammen in Ubud. Ich frage sie, ob sie das Städtchen aus dem Film wiedererkennen.
Ich war ein bisschen unterwegs. Ich bin mir nicht sicher, ob ich an genau den Orten aus dem Film war. Aber ich habe das Gefühl, dass Ubud heute ganz anders aussieht als vor 15 Jahren. Es ist anders. Ich liebe in dem Film, dass sie so viel mit dem Fahrrad durch Ubud fährt und die Reisterrassen sieht. Im Moment ist es hier nicht mehr sehr sicher, Fahrrad zu fahren, weil es viele Roller, viele Autos und viel Verkehr gibt. Das ist verloren gegangen. Aber wenn man aus Ubud herausfährt, kann man so etwas noch irgendwo finden.
Das ist definitiv wahr. Der Verkehr in Ubud ist unglaublich voll und verstopft. An Fahrradfahren ist kaum noch zu denken. Und auch Valentina erkennt das Ubud aus dem Film nicht wieder.
Anders. Ich habe es nicht wiedererkannt. Das Einzige, was ich erkannt habe, war dieses Haus aus dem Film.
Ketutliers Spirit House ist noch dasselbe, doch der Wandel, den der vermehrte Tourismus mit sich bringt, zeigt sich direkt hinter dem Grundstück. Denn die massivsten Veränderungen in Ubud löste weder das Buch noch der Film aus. Und auch nicht einzelne Balinesen, die von dem Tourismus profitieren, sondern ausländische Investoren. Sie ließen Anfang 2023 direkt hinter Ketutliers Spirit House den Wald roden. Die lokale Bevölkerung wurde weder gefragt noch nicht mal informiert. Sie bemerkten die Umweltzerstörung erst, als die Schlangen und Vögel aus dem Wald in ihre Gärten flohen. Anstelle des einst dichten Dschungels lagen kurz darauf 3 Hektar nackte Erde. Dann dröhnte der Baulärm rund um die Uhr, Tag und Nacht. Jetzt, 2026, ist das Projekt fast fertig und trägt den Namen Hidden City Ubud. Ein riesiger Komplex mit 100 Luxusvillen, Geschäften, Restaurants, einem Fitnessstudio und einem Nachtclub im Wert von 40 Millionen US-Dollar, finanziert durch russische Investoren. Das Vorhaben steht nach wie vor unter Kritik und trifft auf Widerstand aus der lokalen Bevölkerung. Viele fürchten, dass diese und andere Megaprojekte die Identität und die kulturellen Errungenschaften Ubuds zerstören. Und bei vielen dieser Bauprojekten ist unklar, ob sie überhaupt eine Genehmigung haben. Trotzdem wird gerodet und gebaut. Was einst dichte Wälder oder weitläufige Reisfelder waren, sind heute moderne Luxusvillen. Mehrere solche Komplexe stehen schon in und um Ubud. Ein anderes Beispiel ist Pakyu Ubud, das von der lokalen Bevölkerung oft Russian Village genannt wird, weil fast ausschließlich Russen dort Villas gekauft haben. Der gigantische Komplex wurde ohne Bau- und Betriebsgenehmigungen auf geschütztem Agrarland gebaut. Deshalb ließen die Behörden es kurzzeitig schließen. Doch nun ist die Anlage unter anderem Namen, aber ebenfalls russischen Besitzern, wieder in Betrieb. Und das Grundprinzip bleibt: ein großflächiges Luxusprojekt, finanziert mit ausländischem Kapital an einem Ort, an dem Land knapp, heilig und politisch umkämpft ist. Nur ein paar hundert Meter entfernt von Pakyu liegt das Haus von Vaya Nuriyasi. Die Heilerin ist eine zentrale Figur in Elizabeth Gilberts Buch, eine alleinerziehende Mutter und traditionelle Heilerin, die zur guten Freundin der Ich-Erzählerin wird. Gilbert beschreibt Vayan als warmherzig, intuitiv und lebensklug, als jemanden, der nicht nur heilt, sondern auch zuhört. Liz Gilbert sammelte während ihrer Bali-Zeit Geld, um Vayan und ihrer Tochter ein neues Haus zu ermöglichen. Eine Geschichte, die weltweit Millionen Leserinnen berührte. Im Film Eat, Pray, Love klingt das so.
Liebe Freunde, mein Geburtstag steht bevor. Und wenn ich zu Hause wäre, würde ich eine völlig überteuerte Geburtstagsparty planen. Und ihr würdet mir alle Geschenke und viele Flaschen Wein mitbringen. Eine günstigere und schönere Möglichkeit wäre, für eine Heilerin namens Vayan Nuriyasi zu spenden, damit sie sich ein Haus in Indonesien kaufen kann.
Es kamen 18.000 amerikanische Dollar zusammen und Gilbert überwies Vayan die Summe in der lokalen Währung, damals 130 Millionen indonesische Rupia.
Vayan und ich sahen uns an und brachen in ein geradezu irrsinniges Gelächter aus. Eine so enorme Summe. Nie, sagte sie, habe ich gesehen, dass Wunder so schnell passiert. Immer habe ich Gott gebittet, dass er Vayan hilft. Wir gingen in den Laden und trafen dort Tutti an. Vayan fasste ihre Tochter an den Armen und rief: Ein Haus! Ein Haus! Wir haben ein Haus!
Noch heute kommen Reisende zu Vajans Haus in der Hoffnung auf spirituelle Einsichten oder vielleicht auch nur für einen Moment der Nähe zu der Geschichte. Vajan Nuriyasi empfängt ihre Gäste draußen, direkt an der Straße. Ich stelle mich dazu. Gerade spricht sie mit Karen und ihrem Partner aus Australien. Unmengen Räucherstäbchen qualmen um uns herum und laute Motorräder knattern hinter uns entlang. Vajan murmelt kurze Segensworte, verteilt Blumenblüten und sprenkelt Wasser auf die Köpfe der Besuchenden. Auch ich werde eingeladen, mitzumachen. Wir sollen die Blüten zerdrücken, die Fäuste ballen, alles anspannen und das Gesicht zusammendrücken. Dann sagt Vajan, wir sollen ein Selfie machen. In 10 Minuten, verspricht sie, werden wir jünger und stärker aussehen. Anschließend diagnostiziert sie, allein durchs Anschauen der Hand, der Besucherin Karen verschiedene Leiden und nennt die Gründe dafür. Sehr konkrete Gründe und Krankheiten.
Excuse me, Karen.
Karen, jetzt bist du dran. Zeig mir deine Hand, Karen. Dein Hauptproblem im Körper sind Nackenbeschwerden. Das hat angefangen, weil deine Mama und dein Papa nicht romantisch waren. Das hat deine Nackenprobleme schon vor langer Zeit verursacht, durch diese schlechte Energie.
Vajan spricht über den Körper, die Energie, die Verdauung, Atmung und den Blutdruck der 43-jährigen Karen aus Australien. Die Reaktionen der Besucherin schwanken zwischen Verwunderung, Zustimmung und offenkundigem Zweifel.
Zweitens brauchst du mehr Wasser. Trink mehr Wasser, wenn du aufwachst. Außerdem hast du zu viel Gas im Magen. Deine Verdauung ist nicht so gut. Du hast angefangen, zu viel nachzudenken, als du 27 Jahre alt warst. 27 Jahre minus 4 Monate.
Abwechselnd nickt Karen oder schaut verwundert. Nach einer Weile, in der Vajan noch ziemlich viele Diagnosen stellt, geht es weiter von der Eingangstür in einen kleinen Hinterhof. Der Hof ist vollgestellt mit Schreinen, Bildern heiliger Figuren, Schalen, Opfergaben. Dutzende Räucherstäbchen brennen, der Rauch liegt schwer in der Luft. Ein Mitarbeiter von Vajan entzündet immer neue Räucherstäbchen, mischt Kräuter in ein Wasserbad und bereitet ein Gebräu vor, mit dem sich die BesucherInnen waschen sollen.
Papa, Mama, Heiler.
Meine Eltern waren Heiler, mein Opa und meine Oma waren Heiler. Ich habe Medizin gelernt, nicht nur auf Bali, sondern auch auf Java und Madura. Ich habe zu Gott gebetet, dass ich Menschen beim Heilen helfen kann.
Vajan spricht offen, laut, lachend. Vieles wirkt wie eine Mischung aus persönlicher Geschichte, spiritueller Lehre und schon oft wiedergegebener Erzählung. Irgendwann soll Karen ein Holzschwert auf ihrem Kopf balancieren, während 2 andere Besucher jeweils einen großen Ast halten sollen. Die Szenerie wirkt auf mich merkwürdig. Vajan spricht ein Gebet auf Balinesisch und fragt dann,
okay,
wie fühlst du dich jetzt?
Much better.
Schon viel besser. Wenn du jetzt in den Spiegel schaust, geht es dir schon viel besser als zu dem Zeitpunkt, als du angekommen bist. Du siehst schon besser aus und deine Atmung ist besser.
Die Besucher bestätigen, dass sie sich besser fühlen. Manche wirken berührt, andere irritiert. Was genau hier passiert ist, bleibt offen. Was Elizabeth Gilbert einst als persönliche Begegnung beschrieb, scheint mir heute eher als Unterhaltung für Touristen. Liest man sich die Google-Rezensionen über Vajan Nuriyasi durch, stößt man sowohl auf begeisterte BesucherInnen, die beschreiben, dass Vajan ihre Leiden geheilt hat, als auch auf Enttäuschte, die von Abzocke und Charlatanerie sprechen. Im Angesicht dessen, was ich hier selbst erlebe, muss ich über die Passagen im Buch schmunzeln, in denen Gilbert Vajans angebliche Heilkräfte beschreibt, zum Beispiel ihre Medizin gegen ein gebrochenes Herz oder die Rituale, die eine Glatze in üppige Haarpracht verwandeln. Ich frage Vajan, wie Eat, Pray, Love ihr Leben verändert hat.
First I said, thank you so much to God.
Zuerst habe ich gesagt, vielen Dank, Gott. Durch Eat, Pray, Love kamen viele Kunden. Ich bin jetzt an diesem Punkt wegen des Buches. Früher habe ich viel in meinem Dorf geheilt, aber nicht viele Menschen kannten mich. Nachdem Eat, Pray, Love herauskam, hat mir das sehr geholfen. Die Leute lasen das Buch und dann kamen viele Menschen zu mir.
Von Elizabeth Gilbert hat Vian seit vielen Jahren nichts mehr gehört. Aber sie wünscht ihr alles Gute und sie betet, dass sie irgendwann wiederkommt und nicht sauer auf sie ist. Das Haus, das Gilbert mit Hilfe von Spenden für Vian finanziert hat, steht noch, während sich vieles in der Umgebung verändert hat. 20 Jahre nach Eat, Pray, Love ist Ubud anders. Was einst ein überschaubarer Künstler- und spiritueller Rückzugsort mit weitläufigen Reisfeldern war, ist heute weitestgehend zugebaut. Bali ist zum Reiseziel für spirituelle Konsumerfahrungen geworden. Traditionelle Städte scheinen mancherorts nur noch als Kulisse zu dienen. Ein gutes Beispiel dafür ist der heilige Wassertempel Puratirtha Empul in Ubud, in dem Balinesen mittlerweile lange anstehen müssen, um ihr traditionelles Reinigungsritual Melukat durchzuführen, zwischen all den TouristInnen, die sich hier für Social Media inszenieren. Wie das Pärchen Dina und Troy auf YouTube, die sich im Wassertempel erfrischt haben.
Hi, guys.
Hi Leute, ich habe gerade eine Dusche im heiligen Tempel genommen. Es war sehr erfrischend. Wir sind jetzt gesäubert. Wenn euch unser Video gefällt, dann klickt auf den Daumen nach oben.
Denn die Suche nach Sinn findet, zumindest bei so manchen Touristen, nicht mehr im Stillen statt, sondern vor aller Augen. Was einst eine persönliche Reise war, wird heute dokumentiert, geteilt, kommentiert. Orte wie Ubud sind Teil dieser digitalen Erzählung geworden. Meditation, Yoga, Beten, all das wird heute zur Show. Inspiriert durch Hollywood und von der Hoffnung, das eigene Glück, wie Liz Gilbert vor 20 Jahren, auf der Insel der Götter und Göttinnen zu finden.
Wie ein Buch und ein Film den Tourismus beeinflussen und das Gesicht einer Insel verändern können, das hat uns Anne Krüger am Beispiel von Eat, Pray, Love auf Bali geschildert. Und damit geht die erste Stunde unseres Osterspaziergangs schon zu Ende. Gleich nach den Nachrichten schnüren wir dann die Wanderstiefel und ziehen uns Sumpfschuhe an.
Come on.
Deutschlandfunk, Osterspaziergang.
Weiter geht es mit dem Osterspaziergang Teil 2 und Dörte Hinrichs am Mikrofon. Beim Osterspaziergang, da muss ich natürlich an Goethes Faust denken. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Und auf jeden Fall weiß ich zumindest noch, mit welchen Worten er endet. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das haben vielleicht auch die Kolleginnen und Kollegen so empfunden bei ihren Wandertouren durch eine ganz besondere Wald- und Flusslandschaft in Estland, auf dem neuen Panoramaweg durch die Marienschlucht am Bodensee oder beim Wiederaufstieg nach über 50 Jahren auf fast 3000 Metern Höhe im Rätikön. Musikalisch geht es aber jetzt erst einmal nach Estland mit der Gruppe Rüd, die sich bei diesem Stück unter anderem von den Vögeln im estnischen Wäldern hat inspirieren lassen. Er liegt ganz im Süden von Estland, der Soma-Nationalpark. Die Landschaft dort beeindruckt mit ausgedehnten Mooren, die von Wäldern und Flüssen umgeben sind. Die Waldwiesen sind sehr artenreich, die Natur ist fast unberührt. Bekannt ist Soma für seine fünfte Jahreszeit, wenn die Schneeschmelze oder starke Regenfälle Felder, Straßen und Wälder überschwemmen. Dann geht's mit dem Kanu durch den Wald. Petra Martin war zu Fuß unterwegs und hat dafür ganz besondere Schuhe gebraucht.
Tere tulemast, Petra, Soomaa rahvusparki.
Hello Petra. I'm Indrek. I'm a local tour guide.
Das ist Indrek. Er ist Tourguide im Soma-Nationalpark im Süden Estlands.
And I'm also local native who lives in here in the national park and in deep in the forest. So very simple and loving life.
Hier im Nationalpark leben gerade mal 42 Menschen. Indrek ist einer von ihnen. Aber er sagt, dass er tief im Wald ein einfaches Leben lebt. Da werden wir unterwegs noch mehr erfahren. Jetzt wollen wir aber erst mal los.
We are ready to go to the oldest landscape in Estonia.
Soma heißt wörtlich übersetzt Sumpfland und so sieht es hier seit 9000 Jahren aus.
We are on the very typical scenery of
Wir sehen hier eine sehr typische Szenerie des Soma-Nationalparks. Im Hintergrund siehst du den Wald und dahinter ist ein Sumpf. Die Landschaft hier ist also ein Sumpf, ein Wald, dann eine Wiese, diese schöne grüne Fläche mit alten Bäumen. Und auf der anderen Seite fängt wieder ein Wald an und dahinter wieder ein Sumpf.
Indrek schnürt noch etwas seltsam aussehende Bretter an seinen Rucksack. Dann wandern wir vom Fluss in den Wald. Begleitet von Vogelgesängen geht's durch den Wald. Zwischen den grünen Baumkronen blitzt der blaue Himmel durch. Sonnenstrahlen zaubern funkelnde Lichtreflexe auf dem Boden. Sie spiegeln sich in den großen und kleinen Wasserlachen hier auf dem Waldboden. An einem Baum mit Markierungen am Stamm bleiben wir stehen.
It's over your head.
I'm underwater. Ich bin unter Wasser.
Es ist über deinem Kopf. Ja, am 6. April 2010 wärst du hier unter Wasser gewesen. Und auch am 12. April 2011 wäre das Wasser über deinem Kopf.
So the water was above your head.
Die Überflutungen bringen wertvolle Nährstoffe mit sich und sind fester Bestandteil des Ökosystems. Vor allem im Frühling wird der Soma-Nationalpark vom Wasser der Schneeschmelze überflutet. Dann kann man im Wald Kanu fahren, zwischen den Bäumen hindurch.
Viele Leute kommen gern zum Kanufahren her. Du gelangst in Gebiete, die im Sommer wegen der Pflanzen unzugänglich sind. Aber mit dem Kanu kannst du im Frühling durch den Wald fahren. Das ist spektakulär. Und viele Leute kommen genau deshalb her.
Das stelle ich mir interessant vor. Was für uns heute ein Freizeitvergnügen ist, war für die Menschen früher eine Herausforderung. Denn trotz der Überflutung mussten sie ja von A nach B kommen und auch Sachen transportieren. Aber sie hatten ihre Mittel und Wege. Hier im Wald wachsen zum Beispiel Espen. Ihre Stämme werden ausgehöhlt.
Wir machen daraus Einbaumboote. Das ist eine spezielle Technik, die schon tausende Jahre alt ist. Eine Tradition. Du kannst das nicht in einer Schule lernen. Du lernst von den Älteren. Die Wurzeln reichen in die fenugrische Tradition zurück.
Solche Einbaumboote gab es auch in Finnland, Karelien und anderen benachbarten Gebieten. Jetzt ist Estland das einzige EU-Land, das die Tradition der Einbäume pflegt. Dabei sah es fast so aus, als würde sie auch hier aussterben. Während der Sowjetzeit lebten immer weniger Menschen in Soma, außerdem kamen moderne Kunststoffkanus auf. Sie trieben den alten Brauch fast dem Aussterben entgegen. Wäre da nicht Indreks Freund und Kollege Aivar Rukel. Er widmet sich nicht nur dem Bau der Einbaumboote, sondern hat auch dafür gesorgt, dass Bau und Verwendung auf die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden. Bei meinem Besuch zeugen nur noch die Wasserlachen von der Überflutung. Weil der Boden rundum auch matschig und rutschig ist, muss ich beim Gehen gut aufpassen, wohin ich treten kann, damit ich nicht ausrutsche oder nasse Füße bekomme. Ganz anders, als ich es aus Bayern gewohnt bin. Mit jedem Schritt verändert sich der Wald.
Wir sind jetzt etwas weiter oben. Alles ist so grün. Überall wächst Moos und hauptsächlich Nadelbäume, Tannen. Es gibt um uns fast keine anderen Bäume.
Nach und nach wird der Boden trockener, bis er fast schon sandig ist. Und wenn ich genau hinschaue, sehe ich auch, dass es ganz leicht bergauf geht. Allerdings habe ich es nur bemerkt, weil Guide Indrek mich darauf hingewiesen hat. Wir besteigen hier im Sumpfland aber keinen Berg aus Stein, sondern aus Wasser.
Diese Berge aus Wasser wachsen seit der Eiszeit. Der alte Torf schichtet sich jedes Jahr um einen Millimeter auf. Seit 10.000 Jahren wächst der Sumpf. Was wir hier im Soma-Nationalpark haben, sind keine geologischen Berge, es sind biologische Hügel. Ein lebendiger Organismus, sehr wertvoll und sehr alt.
Die Torfschichten lagern sich hier seit Tausenden von Jahren aufeinander ab. Nach und nach ist so ein Hochmoor entstanden und es wächst immer weiter. Der Höhenunterschied zu unserem Ausgangspunkt am Fluss beträgt etwa 6 bis 7 Meter. Jetzt sind wir auf einer Lichtung angekommen. Vor mir breitet sich eine Hochebene aus. Ich lasse den Blick über die weite, offene Landschaft schweifen. Das ist der Rand des Sumpfs. Hinter uns ragen die Kiefern 10, 12 Meter in die Höhe. Aber vor uns auf der weiten Fläche stehen nur einzelne, kleine, verkrüppelte Exemplare. Sie sind nur 1 Meter hoch und wirken fast wie Bonsais.
Wir stehen jetzt auf dem alten See. Da ist Wasser unter uns. Und 20 Meter hinter uns, wo wir herkamen, da war das Ufer des Sees, der sich hier nach der Eiszeit gebildet hat. Ein Sandufer, in dem die Wurzeln der Kiefern zum Sand und Lehm reichen, Mineralien bekommen und größer wachsen können. Aber hier an der Kante sind es zwar dieselben Kiefern, aber viel niedriger, weil ihre Wurzeln nicht so tief reichen.
Auf der Hochebene ist es auch windig und Indrek sagt, dass man nie allein hier im Sumpf unterwegs sein sollte. Es gibt, fast wie in einer Wüste, kaum Orientierungspunkte und man ist dem Wetter schutzlos ausgesetzt. Der Wind kann unangenehm kalt wehen und wenn die Sonne scheint, wird es ziemlich heiß. Und dann gibt es wegen des nassen Untergrunds auch immer die Gefahr, dass man einsinkt und stecken bleibt und ohne Hilfe nicht mehr rauskommt. Jetzt nimmt Indrek seinen Rucksack ab und gibt mir diese seltsam anmutenden Bretter. Sie sehen aus wie Schneeschuhe.
So you can step on the...
Damit können wir auf dem wertvollen Sumpf gehen. Es ist sehr weich und an manchen Stellen könnten wir sogar einsinken. Wir nennen sie Sumpfschuhe. Sie sehen aus wie Schneeschuhe. Das gibt unseren Füßen mehr Fläche, sodass wir nicht einsinken und die Natur nicht beschädigen. Man sagt, dass ein Fußabdruck im Sumpf 7 Jahre oder länger erhalten bleibt.
Ich stelle mich auf die Kunststoffbretter und befestige sie mit einer Schlaufe an meinen Schuhen. Die meisten Besucher nutzen die Holzstege durch den Sumpf. Aber es ist erlaubt, abseits der Wege unterwegs zu sein. Und dank Indrek und den Sumpfschuhen und ihrer breiten Auflage kann ich die Natur ganz direkt erleben, ohne zu großen Schaden anzurichten.
Ja, wir sind jetzt mit diesen Sumpfschuhen unterwegs, schauen aus wie Schneeschuhe. Und manchmal ist wirklich sehr, sehr weich der Boden. Und dann spürt man schon, da ist sogar Wasser. Da wäre jetzt wahrscheinlich ohne diese Schutzschuhe total eingesunken. Und es gibt so ein bisschen Gestrüpp, Moose in Grün und in Rot. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wo ich hintritt, weil manchmal ist es nicht ganz eben und nicht, dass ich meinen Fuß verschnackelt vor lauter Aufnehmer.
Weil ich beim Wandern im Sumpf aufpassen muss, wohin ich trete, komme ich nur langsam voran. Und so wird dieser Naturausflug nach und nach zu einem Achtsamkeitsspaziergang. Ich nehme meine Umgebung viel bewusster wahr als bei einer herkömmlichen Wanderung auf befestigten Wegen oder auf diesen Holzstegen. Denn ich neige dazu, schnell zu gehen. Nicht nur beim Gehen muss ich achtsam sein, sondern auch beim Betrachten der Landschaft. Denn auf den ersten und auch auf den zweiten und dritten Blick wirkt es fad. Eine riesige bräunliche Fläche, endlose Weite, nur von ein paar wenigen krüppeligen Kiefern durchbrochen. Aber Indrek zeigt mir, worauf ich achten soll. Denn in der braun-grünen Monotonie der Gräser und Moose verbergen sich prächtige Farben. Ich muss aber genau hinschauen.
Everything in the bog is very small and delicate.
Im Sumpf ist alles klein. Wenn du genau hinschaust, siehst du die unterschiedlichen Farben. Braun, Orange, verschiedene Grüntöne, helles Rot. Da kommt eine kleine Pflanze raus. Sie hat hübsche rosa Blüten. Du musst genau hinschauen, um es zu sehen.
Dank Indreks Tipps fallen mir jetzt diese kleinen, fast unscheinbaren Farbtupfer auf. Der Boden ist auch nicht eben. Es gibt kleine Hügelchen und immer wieder dunkle Flecken.
Diese dunklen Flächen sind mit schönem grünem Gras bedeckt. Es verlockt fast, dass man darauf tritt oder sich sogar hinlegt. Aber das solltest du nicht machen. Das Dunkle ist matschig. Wenn du da drauf trittst, sieht es zwar aus, als wäre es stabil, aber du sinkst ein, vielleicht sogar bis zum Knie. Bleib auf den Erhebungen. Halte Ausschau nach ihnen, wo mehr Moos oder sogar kleine Bäume wachsen. Du musst den Weg durch den Sumpf finden.
Der Weg durch den Sumpf ist deshalb nie eine gerade Linie, sondern eher eine Art Zickzack von Mooshügel zu Mooshügel, um nicht einzusinken. Früher machten sich die Menschen ihre Sumpfschuhe aus Zweigen, um mehr Auflagefläche zu haben. Denn es lohnte sich, in den Sumpf zu gehen.
Die Moosbeere ist wohl die bekannteste. Sie wird im September, Oktober reif. Aber ich denke, wir könnten noch welche vom Vorjahr finden und probieren. Sie ist voller Vitamine und sekundärer Pflanzenstoffe. Wenn du die Moosbeere anschaust, die Beere ist relativ groß, aber die Pflanze ist klein. Als ob eine große Beere an einem Haar wächst.
Tatsächlich finde ich auch einige der dunkelroten prallen Beeren. Erst entdecke ich kaum welche, aber nachdem ich eine oder zwei gesehen habe, sind sie überall. Und sie schmecken herbsüß. Außerdem wachsen im Sumpf Moltebeeren. Sie sehen ein bisschen aus wie gelb-goldene Himbeeren. Weil Beeren Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, gelten sie als Superfood. Und das gibt's hier in Hülle und Fülle und kostenlos. Das Wandern im Sumpf sollte man aber nicht unterschätzen, warnt Indrek.
Ein Kilometer im Sumpf ist wie 3 Kilometer auf einer Straße. Es ist anstrengend, der Boden ist weich, wir müssen unsere Beine anheben. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Und man ermüdet ziemlich schnell im Sumpf.
Außerdem wäre ich ohne Indrek im Sumpf tatsächlich verloren. Alles um mich herum sieht gleich aus. Ich könnte nicht sagen, ob wir im Kreis gelaufen sind oder ob wir eine bestimmte Richtung eingehalten haben. Die Sonne versteckt sich jetzt hinter Wolken, also bietet auch sie keinerlei Orientierung. Aber Indrek kennt sich ja aus und führt mich zu einem See. Ja, im Sumpf gibt es nicht nur einen See, man darf sogar schwimmen.
Die Esten lieben das Schwimmen. Und es ist auch erlaubt, hier im Sumpf zu schwimmen. Das Sumpfwasser ist unglaublich. Es ist ganz anders als anderes Wasser. Es ist weich. Und man sagt hier, wenn du im Sumpfsee schwimmst, wirst du jünger.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meinen Badeanzug und ein Handtuch eingepackt. Aber so habe ich gleich noch einen zweiten Grund für einen weiteren Besuch hier im Soma-Nationalpark. Auf dem Weg zurück zum Fluss erzählt Indrek, wie er zum Tourguide wurde. Es ist eine fast schon typische Geschichte. Schon als Kind war er viel im Wald, lernte von seiner Tante viel über die Tiere und Pflanzen und auch deren Heilwirkung. Und dieses Wissen will er weitergeben. Er sagt, dass der Wald eines Tages zu ihm gesprochen habe. Daraufhin baute sich Indrek ein Sommerhaus hier im Nationalpark, pendelte 10 Jahre zwischen Stadt und Wald. Er blieb immer länger im Wald, weil er sich hier ruhiger und zufriedener fühlt. Und seit ein paar Jahren leben er, seine Frau und sein kleiner Sohn mitten im Wald.
Wenn du im Wald lebst und nicht die Zivilisation mitnimmst, wirst du zu einem Teil der Natur und du brauchst nicht viel. Das Wasser kommt von der eigenen Quelle, du musst keine Miete zahlen. Mein Feuerholz kommt aus dem Wald, das kostet dir alles nicht die Welt. Das ist mein Leben. Das Haus ist warm und du bist glücklich. Auf eine Art lebe ich so wie meine Vorfahren.
Ein bisschen Luxus hat Indrek schon. Computer und Internet, Logo braucht er für die Arbeit und auch Kühlschrank und Waschmaschine. Stromleitungen gibt's hier im Wald und dem extrem dünn besiedelten Gebiet nicht. Das Verlegen wäre viel zu teuer und lohnt sich für die paar Menschen einfach nicht. Indrek hat deshalb zuerst mit einem Generator Strom erzeugt, aber der war erstens zu laut und zweitens musste er dafür Benzin kaufen. Jetzt nutzt er Solarzellen, die ausreichend Strom liefern.
When you have your room light,
wenn das Zimmer beleuchtet ist, bist du glücklich, weil es nicht mehr dunkel ist. Und wenn man nicht viel braucht, also viele Geräte, die mit Strom versorgt werden, reichen ein paar Solarzellen aus.
Außerdem ist er damit unabhängig. Zum Heizen und fürs warme Wasser nutzt er Holz aus dem Wald. Lebensmittel bauen sie selbst an, soweit es möglich ist. Während Indrek so von seinem Leben im Wald erzählt, wandern wir zwischen den Bäumen hindurch und sind bald am Ufer des Flusses. Hier hat Indrek noch eine Überraschung für mich. Wenn ich schon nicht mit dem Kanu durch den Wald fahren konnte, soll ich die Landschaft immerhin vom Fluss aus sehen. Am Steg liegt sein Kanu bereit. Zwar kein Einbaum, aber ich freue mich trotzdem.
Wir sind aus dem Wald und vom Sumpf zurück. Ich sitze im Kanu im Fluss und du kommst mit auf einen kleinen Bootsausflug. Das ist sehr typisch für Soma, dass man mit dem Kanu auf dem Fluss fährt.
Insgesamt fließen 5 Flüsse durch den Soma-Nationalpark. Sie sind seit jeher wichtige Verbindungen. Lange bevor es Straßen gab, nutzten die Menschen Wasserwege.
Das ist dasselbe Wasser wie im Sumpf. Siehst du, es ist dunkel, fast wie schwarzer Tee oder Kaffee. Das kommt vom Sumpf. Kleine Rinnsale fließen aus dem Sumpf in den Fluss. Es ist eines der saubersten Wasser in Estland. Auch wenn es so dunkel aussieht, ist es tatsächlich sehr reines Wasser.
Wir paddeln auf dem dunkelbraunen Wasser. Der Fluss führt durch eine für Soma sehr typische Landschaft. Genauso, wie Indrek es zu Beginn schon beschrieben hat. Fluss, Sumpf, Wald, Wiese und dann wieder ein Fluss. Weil es hier kaum Menschen und deren Maschinen gibt, eignet sich auch eine Kanufahrt ideal, um Tiere zu beobachten.
Es ist sehr leicht, hier Tiere zu sehen oder Vögel. Meistens sieht man Biber. Wenn es dunkler wird, kannst du Fledermäuse, Rotwild oder Elche sehen. Unser bekanntester Vogel ist der Eisvogel. Er hat wunderschönes Gefieder, blau und kupfer, leuchtend wie ein Diamant. Er fliegt sehr schnell. Außerdem gibt es Kraniche und Adler. Wir haben eine große Artenvielfalt hier.
Und schon schippern wir an einer Biberburg vorbei. Daneben sind Bäume mit den typischen Bissspuren. Biber fressen das Holz nicht. Sie fällen die Bäume, um an die jungen Triebe zu kommen und um Baumaterial zu haben. Den Esten ist nicht nur die Natur wichtig. Auch das Singen und die Sauna sind fester Bestandteil ihres Lebens. Und deshalb stimmt Indrek zum Abschluss unserer Kanutour ein Lied an. Er mag vor allem die alten, überlieferten Lieder. Mit diesem Lied hier dankt er der Sauna. Sie gilt den Esten als heiliger Ort.
Ja, was für ein Gesang, von dem ich leider kein Wort verstehe. Petra Martin ist durch die Flüsse geschippert und durch die Sümpfe gewartet im estnischen Nationalpark Soma.
Thank you.
Auf der einen Seite ist der See und auf der anderen Seite die Schlucht. Genauer gesagt die Marienschlucht, die vom westlichen Bodenseeufer zwischen den Örtchen Bodmann und Wallhausen steil nach oben führt, auf eine Erhöhung, die man vor Ort den Bodernrück nennt. Die Marienschlucht gilt als eines der beliebtesten Wanderziele im Bodenseeraum. Allerdings war sie 11 Jahre lang gesperrt und nicht zugänglich. Der Grund: im Jahr 2015 starb eine 72-jährige Frau, als sie von herabstürzenden Felsbrocken getroffen wurde. Und es war nicht das erste Mal, dass sich dort ein solches Unglück ereignet hat. Doch nun haben die umliegenden Gemeinden und das Land Baden-Württemberg über 4 Millionen Euro in die Hand genommen, um die Marienschlucht sicherer zu machen. Vergangenes Wochenende wurde dort ein neuer Panoramaweg eröffnet. Und wie es sich darauf so wandert, verrät uns nun Thomas Wagner.
So, Moritz, jetzt geht's los.
Okay. Mich hat's interessiert, wie es da auch ist, weil Mama und Papa haben erzählt, dass es ganz lange gesperrt war wegen so einer Erdrutsch. Da geht's ganz schön tief runter jetzt.
Blauer Himmel zwar, aber ein eisiger kalter Wind weht über die Bodenseeregion. Trotzdem, an diesem Vormittag laufen, wie der 10-jährige Moritz Neurohr mit seinen Eltern, hunderte von Wanderfreunden, eingemummt in dicken Pullovern, mit kleinen Rucksäckchen auf dem Rücken, von der kleinen Gemeinde Langenrhein im Landkreis Konstanz hinab auf eine Art bewaldeten Abgrund zu. Der Weg wird immer schmaler, links der Abhang.
Man sieht auch viele abgestürzte Bäume, die wohl so richtig an dem Steil nach bisschen auch runterragen.
Herrlich hier die Aussicht, also die ist wirklich traumhaft und der See ist so ruhig heute.
Doch das eigentliche Ziel kommt erst noch. Nach gut 5 Minuten auf dem Waldweg erscheint rechts ein offenes Stahltor. Aufschrift:
in die Marienschlucht.
Da sieht man schon, dass man da glaubt, jetzt reingeht und jetzt gleich ein bisschen gefährlicher wird.
Stahlgeländer rechts und links, so beginnt der Panoramaweg in die Marienschlucht. Weil die in diesem Augenblick noch nicht zu sehen ist, beschleunigt Familie Neurohr, von Neugier getrieben, den Schritt. Der Reporter ist zu langsam, kann nicht mehr mithalten, kommt bereits jetzt ins Schnaufen.
Sie müssen aber noch wieder hoch. Sie haben nicht die geeignete Schuhe an wie mir.
Und schon ist die Familie auf und davon. Ohnehin ist ein Päuschen angebracht. Hier lohnt der Blick rechts ab vom Weg.
Ich sehe eine Ruine.
Jetzt stehen wir hier vor der Burg Kageck. Aber dadurch, dass jetzt hier ein ordentlicher Baumschlag stattgefunden hat, hat man wieder einen schönen Blick darauf.
Es ist ein Teil von der Burg, so wie es aussieht.
Sandra und Thomas Schwarz sind an diesem Vormittag ebenfalls aufgebrochen, um die Marienschlucht zu erkunden. Der Weg führt weg von den Überresten der Burg hin zum Abgrund. Man steht plötzlich auf einer Art stählernem Steg, mitten in der Luft, am Rande eines Felsens. Ein paar Schritte weiter und die Aussichtsplattform ist erreicht. Eine Konstruktion aus Stahl und Draht. Hinten ragt eine schroffe Felswand steil nach oben. Wenn man durch die Maschen des Stahlrostes, auf dem man steht, nach unten blickt, sieht man in über 30 Metern Tiefe ein Bachbett, das sich von oben nach unten seinen Weg Richtung Bodensee bahnt. Die Marienschlucht.
Bis ganz runter sind es ja,
ne?
30, 35, hätte ich gesagt. 35 Meter, schätze ich, sind wir hier über dem Abgrund.
Die gute Aussicht auf der stählernen Plattform, durch mächtige Schrauben und Metallanker mit dem Felsen verbunden, zieht immer mehr Menschen an. Manche aber gehen nur in Trippelschritten, wagen sich nicht auf das stählerne Ding. Grund?
Die Höhenangst. Genau, einfach das Runterschauen. Die Höhenangst habe ich einfach. Ja. Genau, also ich bleibe lieber so ein bisschen da und gucke geradeaus und nicht runter.
Von der Plattform geht es steil bergab. Und erst beim Runterlaufen lässt sich erkennen, was sich geändert hat in der Marienschlucht. An der Felswand schlängelt sich ein komplett in Stahl gefasster Weg nach unten.
Das sieht aus wie eine Stahlschlange, die sich hier so durch die Schlucht windet. Und die Konstruktion, die ist wirklich sehr atemberaubend, weil man das Gefühl hat, man hängt so seitlich am Fels.
Nadine Neigel zeigt sich fasziniert von dem neuen Panoramaweg. Die Schlucht hatten die Behörden vor 11 Jahren geschlossen, nachdem eine Frau durch herabstürzende Felsbrocken ums Leben gekommen war. Damals führte ein schmaler Holzweg mitten durch die Marienschlucht. Immer wieder mussten sich Wanderer vor herunterstürzendem Geröll in Acht nehmen. Ein unhaltbarer Zustand. Erst die neue Stahlkonstruktion führt nun zum notwendigen Maß an Sicherheit.
Man läuft jetzt ja nicht mehr in der Schlucht am Schluchtgrund entlang, sondern eben auf diesem Panoramasteg. Der ist 10 Meter in die Höhe gerückt vom Schluchtgrund und auf die Westseite der Schlucht und eben auch ein bisschen von den Felswänden abgerückt. Hat Sicherheitsgründe, das ist die eine Sache, und es hat auch Naturschutzgründe. Also wir werden immer wieder gefragt, wie das mit dem Naturschutz zusammengeht, aber das ist genau ein Naturschutzgrund. Also diese
diese Konstruktion ist ja vom Schluchtgrund weg, also Flora und Fauna da unter, die werden jetzt in Ruheklasse. Das kann sich wieder alles neu entwickeln, auch seit die Schlucht freigeräumt ist und das hier steht, hat man schon gesehen, wie das alles wieder grün wird, wie sich das beruhigt, da laufen einfach die Masse nicht mehr durch.
Sondern eben oben drüber, erklären Anna Maucher und Sandra Domogana von der Tourisinformation der nahegelegenen Gemeinde Bodmann-Ludwigshafen.
Jetzt wagen wir den Aufstieg wieder nach oben, aber so eine schöne Treppe, da kann man ja entweder stehen, oder? Die lädt doch förmlich dazu ein.
Dominik Brall gehört ebenfalls zu den Ersten, die die neue Marienschlucht per Rucksack und Wanderschuhe erkunden. Ein bisschen mehr Schnaufen als beim Weg nach unten muss nun schon sein, aber geschenkt. Fast ganz oben, unterhalb der Burgruine, kommt als Belohnung eine Überraschung.
Hallo, ihr lieben Bürger und Bürgerinnen. Wenn ihr Lust habt, erzähle ich euch ein paar Sagen vom Bodanrück.
Ein schlichter grauer Rock, eine ebenso graue Bluse. Leni Lenk gelingt es schnell, viele Wanderer zur Vorlesepause zu bewegen. Sie hocken interessiert auf ein paar Baumstümpfen.
Überlinger See blickt. Wer mag sich erinnern an die alte, traurige Sage? Steil fällt dort das bewaldete Ufer zum Wasser hinab. Hoch über den Felsen, wo heute nur noch Gestrüpp und verwittertes Gestein liegen, stand einst die Burg Kageck. Rings um sie rauschten die Wälder und des Nachts zog oft Nebel vom See herauf, als wolle er die
Burg. Anni Lenk ist eigentlich bildende Künstlerin, versteht sich aber auch auf die hohe Kunst des Vorlesens unter freiem Himmel.
Ich wollte einfach ein bisschen von dieser Mystik dieser Gegend hier wieder einbringen und habe im Vorhinein gehört, dass hier viel neu gemacht wurde. Ich finde aber immer gut, wenn was Neues passiert und finde aber auch, das Alte gehört dazu und deswegen wollte ich das gerne ein bisschen vermischen.
Und wenn schon das Alte dazugehört, wie die Künstlerin anmerkt, dann darf die Frage nicht fehlen, warum heißt die Marienschlucht eigentlich Marienschlucht? Die Entstehungsgeschichte reicht bis ans Ende des 19. Jahrhunderts zurück.
Also es gab den Grafen von Bodmann, das müsste der Opa oder Uropa des jetzigen gewesen sein. Und der hatte eben eine Verlobte oder dann auch, glaube ich, angeheiratete Maria von Waldersburg. Und nach der wurde diese Schlucht benannt. Also er hat diese Schlucht gangbar gemacht mit diesem Holzsteg, einfach als Ausflugsziel. Es war auch die Zeit, als der Tourismus überhaupt gerade anfing aufzublühen in Bodmann und auf dem Bodensee. Und da hat man das, glaube ich, einfach eben nach der Maria benannt.
Zurück auf dem schmalen Waldweg oberhalb der Schlucht. Der Aufstieg ist geschafft. Einmal 280 Stufen auf dem Panoramaweg nach unten, dann wieder 280 Stufen nach oben. Ganz abgesehen von den steil ansteigenden Wegen. Sandra Schwarz und Dominik Prall, zwei der vielen Ausflügler am Eröffnungswochenende, finden, gar so schweißtreibend war's gar nicht.
Also das hat mir total sehr viel Spaß gemacht, hochzulaufen. Sie haben das richtig schön gebaut, mit schöner Aussicht mit dem See.
Es ist die frische Luft, die Sonne, das Glänzen vom Edelstahl. Man trifft viele Menschen. Es macht sehr viel Spaß.
Und wenn man jetzt hier oben ist, wie belohnt man sich denn?
Mit einer Currywurst und einer Apfeltorte oder ein Weißbier.
Ich bin mir sicher, auch mein Kollege Thomas Wagner hat sich gestärkt nach 280 Stufen Wanderglück auf dem neuen Panoramaweg durch die Marienschlucht mit Blick auf den Bodensee.
Thank you.
Wir bleiben noch ganz in der Nähe des Bodensees und machen eine kleine Zeitreise. Was passiert, wenn man den Lieblingsberg seiner Kindheit noch einmal besucht, gut 50 Jahre später? Im Sommer 1972 wohnte unser Kollege Gerd Michalek mit seiner Familie unten im Brandnertal im Vorarlberg auf dem Bauernhof. Reizvoll war es für ihn, jeden Tag eine neue Berghütte kennenzulernen. Inzwischen ist der Tatendrang nicht mehr ganz so groß. Die Beine sind beim 65-Jährigen etwas langsamer geworden beim Aufstieg. Und doch hat er sich vorgenommen, den ersten fast 3000er seiner Kindheit wieder zu besteigen.
Es ist windstill. Ich gehe vor die Totalphütte. Es ist gerade 4 Uhr geworden und der Sternenhimmel überwältigt mich.
Ein magischer Moment. Ich befinde mich auf 2385 Metern im Rätikon, etwa 60 Kilometer vom Bodensee entfernt, an einem herrlichen Spätsommertag. 2 Stunden vor Sonnenaufgang, während alle Hüttengäste noch schlafen, denke ich daran, was mich vor kurzem motiviert hat, hinauf zur Hütte zu steigen.
Wir haben heute in der Schublade einen alten Wanderpass aus dem Brandnertal gefunden. Er ist von 1972. Da waren wir das erste Mal richtig in den Bergen und waren auf der Schesaplana, die 2950 Meter hoch ist.
Meine Mutter Magdalene, inzwischen 87 Jahre alt, erinnert sich nach 53 Jahren noch an viele Einzelheiten unserer ersten großen Bergtour 1972, die sich als etwas Besonderes in unserem Familiengedächtnis eingebrannt hat.
Und es lag recht viel Schnee. Und ich erinnere mich, dass das Gipfelkreuz umgestürzt war und wir saßen auf dem Längsbalken vom Gipfelkreuz. Beim Runtergehen war auch viel Schnee und ich hatte ein bisschen Angst zu fallen.
Im Sommer 1972 sind wir gesund und verletzungsfrei ins Tal gekommen. Mein Vater Rudolf, inzwischen fast 90, weiß noch, wie der schneereiche Abstieg damals war.
Nach unten sind wir dann ins einem sogenannten Kamin runtergerutscht. Mein Sohn und ich, weil es zu steil zum Runtergehen war.
Meine Eltern waren damals Mitte 30, meine Schwester Elke 11, ich 12. Für uns Kinder war der Wanderpass 1972 ein großer Anreiz, in die Höhe zu steigen. Je höher und weiter die Berghütten vom Tal entfernt lagen, desto mehr Punkte gab es für die Wegstrecke dorthin. Dokumentiert wurde das durch viele Hüttenstempel, die wir sammelten. Die Totalphütte brachte 10 Punkte. Ohne heute auf Punktwerte zu schielen, würde ich gerne mit 65 Jahren noch einmal denselben Aufstieg erleben. Startpunkt ist der Lüner See im Brandnertal, den wir nach einer Seilbahnfahrt erreichen. Auf 1970 Höhenmetern geht es los. Die kühle Luft, weniger Sauerstoff, das kennen wir noch von damals. Am See entlang wandern wir 20 Minuten horizontal. So können wir uns entspannt warm laufen, blicken dabei auf den türkisblauen Lüner See, der Niedrigwasser hat. Dann geht's steiler hinauf. Unser Puls geht recht schnell auf 100 hoch. So schnell kamen wir als Kinder nicht ins Schnaufen. Zugleich steigt die Vorfreude auf eine warme Mahlzeit. Unser Etappenziel kommt nach gut einer Stunde und 400 Höhenmetern in den Blick, die Totalphütte. Sie liegt noch immer auf einem Felsplateau. Im Vergleich zu 1972 hat sie sich jedoch völlig verändert. Im Februar 2019 erlebte die Hütte eine große Zäsur. Hüttenwirtin Angelina Beck kann sich gut erinnern.
Und ein befreundeter Tourengeher hat die Tour hier hochgemacht und hat dann uns geschrieben, habt ihr schon den Schaden an der Totalphütte entdeckt? Und wir waren so, nee, wir haben uns halt gedacht, das ist ein schiefes Blech oder irgendein Fensterladen, der quer hängt, ob wir Fotos hatten. Dann hat er uns die Fotos geschickt von der nicht existenten Hütte. Am nächsten Tag sind wir dann hochgeflogen. Wir haben natürlich gegrübelt, was kann es sein? Es ist uns nie eine Lawine irgendwie in den Sinn gekommen. Und tatsächlich hat man dann sofort gesehen, dass es eine Lawine war, weil das Dach so schräg alles weg war und die Feuertreppe, die hinten angebracht war, hat sich über das ganze Dach drüber gewickelt. Die ist da unten gelegen. Wir haben noch die Kloschüsseln beim Lüner See unten zusammengesammelt. Und also das war gewaltig. Ja.
Eine Staublawine war mit 360 Kilometern pro Stunde über die Hütte hinweggefegt. Die unvorstellbare Wucht hat sie völlig zerstört. Sie musste komplett neu erbaut werden. Heutzutage wirkt sie hell durch sehr viel Naturholz und geräumig. Sie beherbergt 88 Gäste. An der Rezeption finde ich das Hüttenbuch, trage mich und meinen Freund Peter ein. Lustig, der Hüttenstempel ist derselbe wie in meinem Uraltwanderpass von 1972. Nur Postkarten der Hütte suche ich vergeblich. Die verlangen höchstens noch Ulis, wie ich, die einen Kartengruß nach Hause senden wollen. Viele Hüttengäste, das verrät das Hüttenbuch, haben dasselbe vor wie wir. Den höchsten Rätikonberg, die Schesaplana, zu besteigen. Das ist auch Angelina Becks Lieblingsberg.
Ja, ich glaube, wir haben das so für uns als Mitarbeiter so ein bisschen einen Sport gemacht, dass wir da in unseren Pausen oder Zimmerstunden oder nach dem Abendessen mal kurz hochlaufen und dann runterlaufen. Ja. Mhm. Und jetzt speziell im Herbst, wenn dann diese klaren Nächte kommen, ist es halt wahnsinnig schön, diese Fernsicht, die Zampanina-Gruppe, die ganzen Berge, was da so hervorblitzen, was man im Frühjahr gar nicht so sieht, wie man es jetzt sieht. Den Bodensee, genau, ja, der war vor 3 Tagen im wunderschönen Abendrot, hat man alle Ausläufer gesehen, also sehr faszinierend, ja.
Wir können es am nächsten Morgen kaum erwarten, aus dem Hüttenfenster zu schauen. Klarer blauer Himmel, beste Vorzeichen für eine Gipfeltour. Vor der Hütte steht um 7:45 ein buntes Krüppchen in den Startlöchern. Belgier, Niederländer, Deutsche und ein junges indisches Pärchen. Überraschend trocken ist der Weg, der in Serpentinen über Geröllhalden steil nach oben führt. Wo sind nur die vielen Schneefelder geblieben, die ich als Kind in den 1970ern kannte? Tatsächlich überqueren wir bis zum Gipfel kein einziges Schneefeld. Als mein Freund Peter und ich am Gipfelgrat das Länderschild Österreich-Schweiz erblicken, stehen wir stolz auf dem Grenzkamm. Uns packt ein kindliches Glücksgefühl.
Phänomenal. Ein super Weitblick auf die hohen Schweizer Berge mit schneebedeckten Gipfeln. Auf den Bodensee. Bei so gutem Wetter, wie wir es heute getroffen haben, das ist kaum zu toppen als Gipfelerlebnis.
Wir sind hingerissen. Vor uns breitet sich der komplette Bodensee von Bregenz bis nach Überlingen aus. Für Peter ist es eine Premiere, für mich die 8. Schesaplana-Besteigung seit 1972. Nachweislich waren um 1730 schon Menschen hier oben, als es überall in den Alpen riesige Gletscher gab. Auch 1972 habe ich als Kind vom Gipfel aus steil hinunter auf den noch immer kilometerbreiten Brandner Gletscher geschaut. Welcher Kontrast! Inzwischen ist er auf ein unscheinbares Eisfeld zusammengeschrumpft. Traurig anzugucken, bestätigt uns nach 90-minütigem Abstieg zur Hütte auch Angelina Beck.
Es wird auch immer weniger. Der Stollen da drüben, der ist ja der Grund, warum es diese Hütte eigentlich gibt. Und mit diesem Stollen, also der Stollen ist ja 80 Meter in den Gletscher rein oder halt Richtung Gletscher gebohrt und der bringt dieses Wasser quasi hier runter. Als ich Kind war und ich hier hochgekommen bin, da ist das Wasser aus dem Stollen gerade rausgeschossen. Jetzt ist es ein trauriges Bächlein.
Wenn ich hingegen an den Bergsommer 1972 zurückdenke, fallen mir vor allem die ausgedehnten Schneefelder ein, die ich mit meinem Vater mit Spaß bergab gerutscht bin. Auch wenn mir dann am nächsten Tag der Schädel ordentlich brummte, weil ich ohne Sonnenbrille unterwegs im Schnee gewesen war, stolz war ich schon, etwas Besonderes geschafft zu haben. Ganz hoch oben jenseits der Todalphütte, wo Hüttenwirtin Angelina Beck heutzutage öfters Bergwanderer mit Rückkehrsehnsucht trifft.
Wir haben viele, die dann wiederkommen und dann auch Fotos mitbringen, wie sie da gefespert haben auf der Todalphütte. Und ja, also wahnsinnig spannend. Es ist, da kommen ganz viele Geschichten raus. Auch die alten Pächter, die dazu mal hier waren. Da ist jetzt einer der Pächter, Konzert ist im Rollstuhl, weil er einen Schlaganfall erlitten hat. Den haben wir dann mit der Bahn hochgebracht, weil er gesagt hat, er würde so gern wieder mal die Todalphütte sehen, einfach wieder hier zu sein und das Gefühl zu haben. Und so geht es auch ganz vielen Wanderern. Viele Opas, die dann die Kinder mitbringen, die Enkel mitbringen oder Omas oder halt so den Kindern ihren Berg einfach so, den sie in Erinnerung haben, einfach nochmal zeigen. Ja.
Glücklich und zufrieden steigen wir am nächsten Morgen hinunter zur Lüner Seeseilbahn. In der Gondel steht ein 50-Jähriger mit leuchtenden Augen neben uns. Soeben hat er nach 30 Jahren Pause mal wieder auf der Schesaplana gestanden. Sein Lächeln spiegelt dieselbe kindliche Freude, die mich gepackt hat, als ich zum Lieblingsberg meiner Kindheit zurückkehrte. Gewiss ist das nicht die letzte Rätikontur, sage ich mir. und werde mit meinen Kindern und Enkeln bestimmt in den nächsten Jahren wiederkommen. Dann nennt Hüttenwirtin Angelina Beck beim Abschied noch einen kulinarischen Grund.
Nur um eine Topfenlasagne zu essen. Unsere Hausspezialität sind ganz viele aus Vorarlberg, die einfach nur hochlaufen, sich diesen Weg antun, um nur diese Spezialität zu essen.
Ja, das macht doch Appetit auf die Spezialität und auch auf den Brandnerberg. Gerd Michalik hat uns mitgenommen auf den Berg seiner Kindheit. Der Osterspaziergang geht für heute zu Ende und hat Sie vielleicht ja neugierig gemacht auf alte und neue Wanderrouten. Jetzt muss nur noch das Wetter weiter mitspielen. Noch einen schönen Ostermontag wünscht Dörte Hinrichs.